Einen schönen guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite an alle Mütter. Als ich nach der ersten Geburt aus dem Krankenhaus rausgegangen bin, Geburt von meiner Frau. Meine Frau hat unser Kind Noana Joy auf die Welt gebracht. Da seitdem ist für mich jede Frau, die ein Kind auf die Welt gebracht hat, ein Held. Das muss ich mal so ganz deutlich sagen. Herzlichen Dank für das, was ihr immer tut. Ich bin sehr froh, dass der Paul euch diese Wertschätzung am Anfang gegeben hat und dass er zum Muttertag so schöne Worte gefunden hat, denn es fiel mir sehr, sehr schwer, eine Überleitung zu finden vom Muttertag zu dem jetzigen Thema. Wir sind ja bei der Reihe der 10 Gebote. Wir haben das genannt Gottes Top 10 und heute sind wir bei dem Gebot, was die meisten kennen unter der Formulierung, du sollst nicht töten. Und da ist mir einfach keine Überleitung eingefallen von Muttertag zu dem Gebot, deshalb lasse ich sie einfach. Wir kommen also zu diesem wichtigen Gebot, was Gott uns gegeben hat. Ihr seht hier dieses symbolische iPhone aufgebaut und wir haben uns schon 4 Gebote angeguckt. Wir haben bei den 10 Geboten von hinten angefangen, also das 10. Gebot zuerst, weil ich glaube, dass damit alles anfängt. Das heißt, du sollst nicht neidisch sein. Das war das Symbol für dieses Gebot. Und dann haben wir uns vorgearbeitet, haben jetzt schon 4 Gebote. Das heißt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht Ehe brechen. Ich ermutige euch sehr, wenn ihr da was verpasst habt, dass ihr euch das nochmal anhört. Das wurde alles aufgenommen, dann verpasst ihr nichts. Und wir haben uns für dieses Symbol entschieden, weil wir gesagt haben, die 10 Gebote sind sowas wie Anwendungen für unser Leben. Das kennen wir vom Smartphone zum Beispiel, wo wir sagen, es gibt bestimmte Apps, es gibt Anwendungen, die installieren wir und die benutzen wir und gebrauchen die für unser Leben. Und so sind die 10 Gebote auch für dein Leben. Ich hoffe, dass du diese Anwendung, diese 10 Gebote auf die erste Seite deines Lebens packst, damit du sie die ganze Zeit im Blick hast und damit du sie anwendest. Denn es geht darum, dass du Gemeinschaft hast mit Gott, Frieden mit Gott. Darum geht es in den ersten 4 Geboten und dass du Frieden hast mit deinen Mitmenschen. Darum geht es in den 6 folgenden Geboten. Und dieses Gebot, du sollst nicht töten, ist also jetzt das 5. Gebot. Ich erkläre gleich, warum das Symbol für dieses Gebot eine Hand ist, die ein zartes Pflänzchen hält. Da kommen wir gleich dazu. Ich glaube, dass wir dieses Gebot brechen, wenn wir all die anderen vorher gebrochen haben. Es beginnt mit neidisch sein, es geht weiter, dass wir Lügen erzählen, dass wir Menschen beklauen, dass wir untreu sind und meistens kommen diese Gebote, die wir davor behandelt haben, immer davor, bevor es so schlimm wird, dass wir das 5. Gebot, was wir heute behandeln, dass wir das brechen. Das heißt, du sollst nicht töten und ich möchte das heute Morgen nennen, Leben erhalten. Dass wir Leben wertschätzen und Leben erhalten, denn in diesem Gebot geht es mehr als um das Offensichtliche. Vielleicht denkst du dir, oh, du sollst nicht töten, das ist ja ein Big Deal. Wenn das hier passieren würde, würde sofort die Kripo kommen und jeder würde interviewt werden und das wäre ein Riesenhype. Töten ist eine so krasse Sache, dass egal, was du glaubst, egal, ob du an Gott glaubst, ob du an Jesus Christus glaubst, fast alle auf der Welt wissen, töten, das macht man nicht. Das in uns drin sagt eine ganz laute Stimme, unabhängig von unserem Glauben, das ist nicht in Ordnung. Du sollst nicht töten, heißt dieses Gebot. Und da steckt noch sehr viel mehr drin, als das Offensichtliche, was wir uns da vielleicht denken. Jetzt ist es so, dass wir in den Nachrichten jederzeit immer wieder Geschichten hören von Menschen, die töten, die getötet wurden, von Kriegen, von Menschen, die sterben, weil sie kein Essen haben oder anders leiden. Und wir haben uns an dieses Thema schon so gewöhnt, dass es uns manchmal gar nicht mehr schockt. Das halten wir emotional ja auch gar nicht aus, wenn wir mal eben um 20 Uhr in unserem Alltag die Nachrichten anmachen und dann hören wir schon wieder solche schlimmen Nachrichten. Wir lassen das gar nicht so an uns ran und das verstehe ich auch, weil dann würde man um 20 Uhr ja immer anfangen zu weinen. Wir sind mit diesem Thema Tod durch die Nachrichten permanent konfrontiert und nicht nur das, wenn wir uns schöne Filme anschauen, im Kino oder im Fernsehen, dann werden wir ja auch unterschiedlich mit dem Thema, du sollst nicht töten, konfrontiert. Ja, da gibt es die Rambos auf dem Bildschirm, da gibt es die Terminators, die Bourns, die ihre Identität suchen und dann wollen alle auch noch Stirb langsam machen. Das ist wirklich, manchmal guckt man sich das alles an und denkt sich, man befindet sich auf einmal in einer Rolle, wo man sich freut, dass er den gerade umgebracht hat. Ja, also die Medien, die vermitteln ein Bild von Töten, was uns total wegholt von dem, wie es wirklich ist, nämlich grausam und schrecklich. Egal, in welcher Situation das ist. Grausam und schrecklich. Interessanterweise töten Menschen meistens nur dann, wenn sie sich in irgendeiner Form einreden, die Person, die ich töte, ist es nicht wert zu leben. Das hat man rausgefunden durch Experimente zum Beispiel. Man hat mal untersucht, wie viele Soldaten, die in den Zweiten Weltkrieg gezogen sind, wie viele von den neuen Soldaten, die tot aufgefunden wurden, haben einen Schuss abgegeben. Und man hat festgestellt, dass 80% der gefallenen Soldaten noch nicht mal einen Schuss abgegeben haben. Die Überwindung, jemanden zu töten, war zu groß. Und dann haben sie alle neuen Soldaten erstmal getrimmt und haben gesagt, der auf der anderen Seite ist es nicht wert zu leben. Das ist eigentlich kein Mensch. Den kannst du mit einem Tier vergleichen. Der ist es nicht wert, dass er existiert. Und als man dann geguckt hat, wer von den gefallenen Soldaten hat einen Schuss abgegeben, waren es extrem viel mehr. Die Bereitschaft zu töten war extrem viel höher, weil den Menschen vorher erzählt wurde, dieses Leben ist es nicht wert, gelebt zu werden. Dabei beginnt es. Wenn wir in die Geschichte gucken, entdecken wir das an unterschiedlichen Stellen. Die Indianer waren wilde. Das ist ja nicht so schlimm. Das sind ja nicht wirklich Menschen. Die Schwarzen hat man verglichen mit ganz komischen Beispielen, aber auch immer weg von der Menschenwürde. Es wurden viele Schwarze umgebracht in der Vergangenheit. Es wurde immer wieder versucht, die Menschenwürde abzusprechen. Im Nazi-Deutschland wurden viele Juden getötet und die Menschen waren dazu bereit, das zu tun, weil ihnen eingeredet wurde, die Juden, das sind doch keine Menschen, wurde ihnen gesagt. Die Juden wurden mit Ratten verglichen und auf einmal finden sich Menschen wieder, die bereit sind, Juden massenhaft zu töten. Wie schrecklich ist das? Es beginnt damit, dass wir uns als Menschen einreden, den ich töten will, der ist es nicht wert, dass er lebt. Der ist nicht wirklich ein Mensch. Und jetzt denkst du dir vielleicht, oh Mann, gut, dass wir diese Zeit hinter uns haben. Ist das so? Wir töten in Deutschland 300 Menschen täglich. Wir verurteilen die und bringen sie um. Wir reden uns ein, das sind keine Menschen. Die sind es noch nicht wert zu leben. Ein Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Ob er erwachsen ist, ob er ein Jugendlicher ist, ob er ein Teenager ist, ob er ein Senior ist, ob er ein Baby ist, ob er ein Kleinkind ist oder ob er ein Embryo ist. Das ist alles ein Mensch. Und trotzdem gibt es Ärzte. Ich habe einen Artikel im Fokus gelesen. Da hat ein Arzt zu einer Mutter gesagt, die Frucht in ihrem Körper, also das ungeborene Leben, das ungeborene Baby, sagt er jetzt hier, Zitat, die Frucht in ihrem Körper sei im Prinzip nur ein Gewebeklumpen. Ihn zu entfernen ist die normalste Sache der Welt. Wir reden uns wieder ein, dass diese kleinen Babys, nur weil sie nicht geboren sind, es nicht wert sind zu leben. Das sind noch keine Menschen, reden wir uns ein. Und dann sind wir bereit, schreckliche Dinge zu tun. Genauso schrecklich wie das, was Nazi-Deutschland mit den Juden gemacht hat. Was mit den Schwarzen gemacht wurde, alles, wir sind auf einmal bereit, Dinge zu tun, die so schrecklich sind. Abtreibung mag legal sein, ändert nichts daran, dass es falsch ist. Wir merken, jetzt wird es schon persönlicher. Welche Einstellung haben wir dazu? Wie gehen wir damit um? Was sagt Jesus zu diesem Thema? Es gibt nicht nur ein aktives Töten, es gibt auch ein passives Töten. Ich glaube, in dem Moment, wo wir sehen, dass jemand Hunger hat und am Verhungern ist und wir geben ihm nichts, dann ist das passives Töten. Wenn wir ihn verhungern lassen, bringen wir genauso um. Wenn wir sehen, dass jemand erfriert und wir geben ihm keine Kleidung, dann töten wir auch. Wir machen es nicht aktiv, aber wir machen es passiv. Dieses Gebot ist relevant in unserem Alltag, in deinem Alltag. Und es wird noch sehr viel relevanter, wenn wir uns anschauen, wie Jesus dieses Gebot interpretiert hat. Es gibt die berühmteste Rede von Jesus, die auf einem Berg stattfand, wie fast alles, was in der Bibel wichtig ist, zur Zeit von Jesus auf einem Berg stattfand. Und diese Rede ist so wichtig, dass sie als die Bergpredigt bekannt war. Da greift Jesus die Gesetze auf, unter anderem die 10 Gebote, und sagt, wie er das interpretiert. Und dann heißt es, dass Jesus zu der Menschenmenge sagt, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage euch, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, den droht das Feuer der Hölle. Das ist ja mal eine krasse Aussage. Jetzt müssen wir gucken, was Jesus damit meint. Wenn da sowas drinsteht, ist das nicht ein bisschen übertrieben, denkt man sich vielleicht, nur weil ich schlecht über jemanden denke, nur weil ich jemanden verfluche, bin ich dann gleich so schlimm wie jemand, der den anderen tötet? Ich glaube, dass Jesus ganz genau weiß, es beginnt immer in deinem Herzen. Das ist der Tatort. Es geht in deinem Herzen los. Und wenn Jesus hier von dem Feuer der Hölle spricht, also von der Hölle, dann sehe ich das so, für mich ist, so wie ich das aus der Bibel verstehe, ist der Ort der Hölle nichts anderes als völlige Abwesenheit von Gott. Es gibt so einen Spruch, dass wir manchmal sagen, das war die reinste Hölle. Und ich glaube, dass wir uns alle einig sind, wenn wir auf Kriege schauen, dass wir sagen, das da ist die Hölle. Da sind Menschen so böse zueinander, dass sie sich gegenseitig brutalst umbringen. Also das würde ich als Hölle bezeichnen. Und ich glaube, dass das der Ort ist, wo Gott einfach sehr, sehr verdrängt ist aus dem Leben, dass Leute fähig sind, so etwas Böses zu tun. Ich glaube, der Grund, warum wir dieses Leben auf dieser Welt genießen können, egal an was du glaubst, ist, dass Gott noch da ist mit seiner Liebe. Egal, ob du an ihn glaubst oder nicht, Gott ist da, seine Liebe ist da. Aber wenn Gott sich rauszieht, wenn du einen Ort finden willst, wo Gott nicht mehr ist, dann schau dir einen Krieg an. Und das ist die Hölle. Wenn du also jemanden verfluchst, dann machst du genau das Gegenteil, wie jemanden zu segnen. Beim Segnen gehst du zu Gott und sagst, bitte Gott, tu ihm was Gutes. Beim Fluchen gehst du nicht zu Gott, sondern du gehst zum Teufel und sagst, schade ihm. Das ist ein Fluch. Da ist Gott nicht mehr. Also ist da die reinste Hölle. Es gibt noch ein Vers in 1. Johannes 3, Vers 15, da heißt es, jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Also wenn du deine Geschwister, deine Mitmenschen hasst, dann machst du genau das Gegenteil von dem, was Gott von dir will, nämlich, dass du deinen Nächsten liebst. In diesen Geboten geht es darum, deinen Nächsten zu lieben. Das zu tun, was du selber erwartest. Tu dem anderen nur das, was du selber auch bekommen möchtest. Behandle den anderen so, wie du selber behandelt werden willst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, darauf kommt es an. Und wenn du den anderen hasst, tust du genau das Gegenteil. Und dann ist es für Gott so, als würdest du den anderen morden. Das Problem ist also, dass wir zornig sind. So wie es hier drin steht, wer zornig ist, der kann damit zerstören. Jesus sagt, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Was passiert da genau? Ihr merkt schon, ich habe hier so einen tollen Wasserkocher angemacht. Ich vergleiche das mal, unser Leben, unsere Situation mit so einem Wasserkocher, den ich jetzt angeschaltet habe. Wir erleben unterschiedliche Dinge. Das steht so für das Wasser, so reingekippt. Es gibt Ereignisse, die wir erleben. Jemand sagt was zu uns. Jemand nimmt uns vielleicht was weg. Einfach Erlebnisse, die wir haben. Und das ist so unser Herz, das wird vollgefüllt mit allen möglichen Sachen, die wir erleben. Und wenn dann der Zorn dazu kommt, ist das so, wie wenn ich anschalte. Das fängt an zu brodeln. Und wir kennen sicherlich den Spruch, wenn das Fass überläuft, dann sind wir zu weit gegangen oder dann können wir es nicht mehr halten. Jetzt gibt es Menschen, die mit diesem Zorn, mit diesem Ärger unterschiedlich umgehen. Ich glaube, sich über etwas zu ärgern, ist grundsätzlich kein Problem. Ich ärgere mich darüber, dass Menschen Unrecht getan wird. Ich ärgere mich darüber, dass es Ärzte gibt, die so eine Einstellung haben zu Kindern, die sich nicht wehren können. Ich ärgere mich darüber, dass es Menschen gibt, die andere töten im Krieg. Ich glaube, dass es gute Gründe gibt, sich zu ärgern. Entschuldigung. Ich glaube, dass es gute Gründe gibt, sich zu ärgern. Und ich glaube, dass es gute Gründe gibt, warum Gott sich ärgert. Ärger ist nicht immer das Problem. In der Bibel wird über 455 Mal, oder genau 455 Mal, der Begriff Ärger, Wut, Zorn verwendet. Und der Hammer ist, 375 davon, also fast komplett, immer wenn es verwendet wird, ist es ein Ärger, der von Gott kommt. Jesus hat sich geärgert, als er im Tempel war, eine Geschichte, die ihr vielleicht kennt, und war total wütend und hat die Leute, die den Tempel missbraucht haben, rausgeschmissen. Also Ärger ist nicht unbedingt das Problem. Die Frage ist, wie wir damit umgehen, was machen wir? Wenn der Ärger kommt, dann fangen wir an zu brodeln. Und was machen wir dann? Jetzt ist es so, wenn das Ding so richtig voll ist, der Wasserkocher, dann brodelt das schon mal raus, ne? Und es gibt so manche Menschen, die gehen mit dem Ärger dann so um, dass sie sagen, Deckel auf. Ne? Ich mache das mal noch mal ein bisschen voller, damit wir sehen, was ich meine. So, neue Erlebnisse kommen dazu, die müssen erstmal verarbeitet werden. So. Und dann lassen wir es brodeln. Und es gibt Menschen, die sagen sich, okay, wenn ich verärgert bin, Deckel auf, ich lasse es raus. Dann knallen Türen, es wird laut, es wird geschrien, vielleicht landet das Geschirr an der Wand, vielleicht gibt es eine Topfpfanne auf dem Kopf, ich weiß es nicht. Aber es gibt so Menschen, die machen einfach den Deckel auf. Die sagen sich, das ist mein Umgang mit dem ganzen Ärger, mit dem Zorn. Und dann ist da dieses heiße, kochende Wasser. Und wer in der Nähe ist, wenn das so richtig spritzt, dann würde ich meinem Kind sofort sagen, hey, das ist kochendes Wasser, geh mal zur Seite. Denn selbst wenn so ein Tropfen auf dich geht, der so heiß ist, das tut weh. Und dann fangen wir an, mit offenem Deckel alle möglichen Leute zu verletzen. Und dann gibt es auch noch die andere Variante. Es gibt Menschen, die dann sagen, ah, ich lasse das nicht raus, ich komme damit klar, die machen den Deckel zu. Und jetzt will der ausgehen und ich lasse den mal an. Nein. Was würde passieren, wenn ich den Deckel zuhalte? Vergleichen wir das mal mit einem Topf. Ihr macht den Topf an und es brodelt und kocht und ihr wollt nicht, dass der Druck rauskommt. Und ihr haltet den Deckel zu. Wer wird wohl gewinnen? Ihr nicht. Da entsteht so ein Druck. Entweder der Topf zerspringt oder das kommt am Ende doch raus oder explodiert, weiß ich nicht. Aber der Punkt ist, wenn du sagst, okay, ich gehe mit meinem Zorn so um, dass ich alles in mich hineinfresse und dann tust du so, als wärst du gar nicht sauer, das geht auch nicht. Dann ist die ganze Wut ist in dir drin und man weiß heute, dass Menschen körperlich krank werden, weil sie alles schlucken, weil sie nicht drüber reden, weil sie damit nicht umgehen, sondern weil sie alles in sich hineinschleppen. Und dann müssen wir vorsichtig sein, was wir dann damit machen. Wir haben also Erlebnisse, der Zorn kommt dazu, das brodelt, das kocht. Wie gehen wir jetzt damit um? Ich habe vorhin schon gesagt, Tatort, der Ort, wo es passiert ist, unser Herz. Da fangen wir an, Leben zu zerstören. Und dann passieren unterschiedliche Dinge. Wir fangen an, schlecht über andere zu reden. Es gibt ja sowas wie Rufmord. Das ist eine richtige Formulierung, wo wir andere so schlecht darstellen vor anderen, Also sprich hier, dieses Symbol steht ja für Lügen, dass wir so viele negative Geschichten über andere erzählen, dass sie gar keine Schnitte mehr haben in der Gesellschaft. Die kriegen keinen Job mehr, die kriegen keine Freunde mehr, mit denen will keiner mehr Mittagessen. Das ist Rufmord, das beginnt im Herzen und wir können durch Worte Menschen töten und wir können auch durch Blicke Menschen töten. Wenn Blicke töten könnten, manchmal können sie es. Manchmal nehmen wir Menschen ihre Existenz, wenn wir sie so behandeln. Also wie können wir das Leben erhalten? Deshalb diese Pflanze, wie können wir das Leben schützen, statt es zu töten? Wenn ich jetzt sage, okay, ich schütte dieses heiße Wasser auf dieses schöne Leben aus, hier ist eine wunderbare Rose, ne? Ich habe das noch nie gemacht, ich weiß nicht, was passiert, aber ich schätze mal, dass es der Rose nicht gefällt. Okay? Wir gucken mal, was passiert. Kochendes Wasser auf eine Rose, so schön auf die Blätter. Oh. Oh. Ach, die Arme, da fallen ja die Blätter aus. Das sieht jetzt nicht so schön aus, ne? Auch für hier diese. Also ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, wer möchte so eine Rose geschenkt bekommen. Seht ihr das? Ach, die sieht ja von vorne noch schlimmer aus. Mann, Mann, Mann. Und das ist damit gemeint. Wenn du zornig bist, wenn es brodelt, dann musst du damit umgehen. Und wenn du dann einfach damit rausgehst, ohne zu überlegen, dann zerstörst du Leben. Das ist die Gefahr dabei. Und deshalb möchte ich dir Tipps geben. Der erste Tipp ist, wenn du merkst, da ist Ärger in dir, finde erstmal heraus, was ärgert dich eigentlich? Was ist da drin? Das Wasser, was da reingefüllt wurde, was ist dir da passiert? Warum bist du wütend? So zu tun, als wenn nichts wäre, ist, als würden wir den Deckel zumachen. Bis unsere Halsader platzt und wütend werden. Das bringt nichts. Wir machen es nur schlimmer, wenn wir denken, wir haben kein Problem. Also guck es dir erstmal an und sag, was ist da in meinem Herzen? Was habe ich da erlebt? Was habe ich gesehen? Was habe ich gehört? Sei ehrlich zu dir. Und dann als zweiten Tipp, den möchte ich mit einem Bibelvers einleiten aus Epheser 4, Vers 26. Da heißt es, wenn ihr zornig seid, also wenn es brodelt, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben, heißt es hier. Also wenn es schon brodelt, dann kippt das nicht über jemanden rüber. Dann kippt das nicht über die Pflanze, weil die wird sonst eingehen. Dann überleg dir ganz genau, was du jetzt tust. Es ist ja nicht schlimm, wenn es brodelt, aber dann schau dir an, was brodelt da und dann geh damit gesund um. Und ein gesunder Umgang wäre, den Stecker ziehen. Einfach rausziehen. Dann sorgst du dafür, dass dieser Zorn nicht mehr weiter brodeln kann. Und diese Möglichkeit haben wir, wenn wir zu Gott gehen, mit Gott darüber reden, was uns so stört und sagen, Gott, bitte, hilf mir, zieh den Stecker, sonst raste ich hier noch aus. Und Gott wird dir begegnen. Ich sage nicht, dass es leicht wird, aber Gott wird dir begegnen. Auf jeden Fall pass auf, wenn es brodelt, dass du andere Menschen nicht verletzt, dass du nicht sündigst in diesem Zorn. Der nächste Tipp, denk nach, bevor du sprichst. Wer von euch hat schon mal Dinge ausgesprochen, als er so richtig wütend war? Also ich schon. Gibt es noch andere Leute hier? Aha. Ungefähr die Hälfte. Die andere Hälfte lügt. Wir alle kennen das. Wir sind richtig wütend. Und dann tun wir Dinge, die wir meistens immer bereuen. Also ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, Mensch, wenn du so richtig ausrastest, das macht so Spaß. Dann bist du so richtig angenehm. Na, kannst du morgen nochmal so richtig ausrasten? Das ist immer so ein Spaß. Na, das machen wir meistens nicht, weil wenn jemand richtig ausrastet, ist das immer unangenehm. Und selten, wenn nicht sogar gar nicht, erreicht man mit dem Ausrasten, was man eigentlich will. Selten sagt der andere dann, ja gut, wenn du so ausrastest, ja dann sehe ich das jetzt ein. Oder dass wir unseren kleinen Kindern, die dann irgendwie sagen, ich will aber 3 Nutella-Brötchen. Und sagen, nein, du kriegst aber nur 2, ich will aber 3. Und dann schmeißen sie die Nutella-Gabel gegen die Decke. Und dann sagst du als Eltern, ja gut, ja wenn du die Gabel gegen die Decke wirfst, Na, dann kriegst du noch eins. Das funktioniert ja nicht. Ausrasten, zornig sein, das funktioniert ja nicht. Also deshalb, wenn du zornig bist, denk nach, bevor du sprichst. Ein schöner Bibelvers, der uns dazu ermutigt, in Jakobus 1, Vers 19, da heißt es, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Oder in Kolosser 3, Vers 8, auch ein Bibelvers aus dem Neuen Testament. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Also überleg dir gut, was du mit dem Zorn, der da bei dir entsteht, was du damit tust. Und das Nächste, das ist so cool, das habt ihr vorhin schon gesehen. Als der Kocher anging und gekocht hat, bevor der Deckel aufspringt, weil der Druck zu hoch ist, ist was passiert bei diesem tollen Superkocher, dessen Marke ich nicht nennen möchte, um keine Werbung zu machen. Da ist eine Automatik drin. Und dann klickt das auf einmal, das wird gleich wieder passieren, und dann hört das auf zu kochen. Und ich glaube, dass Gott dir mit dem Heiligen Geist so eine Automatik mitgeben will. In der Bibel steht drin, wer mit Gott lebt, wer in seiner Familie kommt, der bekommt den Heiligen Geist, der in dir dann lebt und der dich coacht, der dir sagt, ob du auf dem falschen Weg bist, der dich bestätigt, wenn du auf dem richtigen Weg bist, der dir auch bestätigt, dass du zu Gott gehörst. Ein Leben mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass der Heilige Geist in deinem Leben spricht. Und das ist so wie die Automatik. Der Heilige Geist hilft dir und sagt, halt, Moment, komm mal wieder runter, kühl dich mal ein bisschen ab. Und dann geht die Automatik an, die sofort sagt, hey, entspann dich mal ein bisschen. Sonst tust du irgendwelche Dinge, wo andere sich verletzen, wo du dich oder andere sich verbrennen. Und das, was der Heilige Geist tut, man könnte auch sagen, die Frucht vom Heiligen Geist, die ist sehr schön beschrieben in dem Bibelvers Galater 5, Vers 22. Da steht, die Frucht des Heiligen Geistes, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, das ist Liebe, Freude, das ist Friede, das ist Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist eine Automatik, die du da bekommst durch den Heiligen Geist. Und wenn du dir überlegst, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich den Stecker ziehen soll, wenn ich dafür sorgen soll, dass es nicht mehr so brodelt. Ich glaube, das Geheimnis ist Vergebung. Dass wir nicht falsch reagieren. Es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, die uns ärgern, da müssen wir was tun, völlig klar. Aber dass wir so etwas tun, dass es verantwortlich ist und dass wir uns nicht versündigen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns selber, anderen Menschen vergeben. Und das können wir, weil Gott uns vergeben hat. Ich wünsche dir, dass du das erlebst, dass du Freiheit erlebst. Dass du dich immer mehr besser im Griff hast und dass es Spaß macht, mit dir abzuhängen. Dass Menschen, die mit dir zu tun haben, sich nicht verbrennen. Dass Menschen, die mit dir abhängen, aufgebaut sind und Leben geschützt wird, wie diese Pflanze auf dem Symbol. Und sie sagen, hey, wenn ich mit dem abhänge, wenn ich mit dem Zeit verbringe, dann blühe ich auf, dann geht es mir gut. Statt dass sie sagen, wenn ich mit dem Zeit verbringe, dann sehe ich ein bisschen aus wie diese Rose. Der hat so viele Fettnäpfchen, der hat so viele Verletzungen, die nicht verarbeitet sind, dass egal was ich tue, egal was ich da an Wasser reinschütte, es fängt sofort an zu brodeln und dann verletze ich mich wieder. Es gibt so Menschen, mit denen möchtest du nicht abhängen, weil die ihr Leben nicht aufgeräumt haben. Weil die nicht reinschauen, was habe ich denn da drin? Weil die nicht zu Gott gehen und das verarbeiten und zu anderen Menschen gehen und mit ihnen reden. Und dann sind sie so ein menschliches Stachelschwein. Und immer wenn du mit ihnen zu tun hast, verbrennst du dich oder stichst dich. Wäre das nicht toll, wenn Menschen sich freuen, mit dir Zeit zu verbringen, weil sie sagen, hey, der lässt mich aufblühen. Die tut mir gut. Das wünsche ich dir. Und ich möchte dir noch eine Ermutigung geben, egal wo du bei diesem Thema stehst, ob du für dich festgestellt hast, du hast dieses Gebot gebrochen. Direkt, im Herzen. Ich glaube, irgendwo hat es uns alle erwischt bei diesem Gebot. Wir haben alle daneben gegriffen bei diesem Gebot. Dass du dann weißt, dass du mit Gott trotzdem Frieden schließen kannst. dass Gott dich nicht aufgibt. Was mich ermutigt, ist, dass Gott mit Mördern, die wir kennen, aus der Bibel, Geschichte geschrieben hat. Der erste war Mose, der aus Zorn, aus Wut, die man vielleicht nachvollziehen kann, trotzdem falsch gehandelt hat. Er hat jemanden erschlagen, er hat jemanden umgebracht und ist dann geflohen. So geht die Geschichte von Mose los. Und was macht Gott? Er beruft ihn, ein ganzes Volk zu befreien. Und Mose schreibt einen Riesenteil der Bibel, den wir heute kennen, die ersten 5 Bücher Mose. Dann gibt es noch so einen Helden, den wir kennen, den König David. Der hat auch gemordet, aus noch schlimmeren Motiven. Der hat Ehebruch begangen und hat dann auch noch den Mann von der Frau töten lassen. Also viel schlimmer geht es ja wohl kaum. Trotzdem hatte er, weil er zu Gott gekommen ist, weil er gesagt hat, es tut mir leid, Gott vergib mir, hat er seinen Frieden mit Gott gemacht. Und Gott ist mit ihm eine wahnsinnige Geschichte gegangen. Es gibt viele Teile in der Bibel, die von König David geschrieben sind. Wir kennen zum Beispiel die Psalmen, ein großes Buch in der Bibel, das von König David ist. Im Neuen Testament gibt es auch so einen Helden, den wir kennen. Das ist der Apostel Paulus. Der hat die Hälfte des Neuen Testamentes geschrieben, sage ich mal. Paulus hat am Anfang Menschen umgebracht, die an Jesus Christus geglaubt haben. Er war genauso ein Mörder. Die Hälfte der Bibel ist geschrieben von Menschen, die Mörder waren. Und egal, wo du dich siehst, Gott vergibt dir. Du kannst deinen Frieden mit Gott machen. Und Gott weiß ganz genau, dass wir diese Gebote, ob das das Gebot ist, was wir heute besprochen haben oder alle anderen Gebote, keiner von uns kann sie alle einhalten. Und deshalb ist Jesus Christus gekommen und hat gesagt, ich halte alle Gebote ein und ich sterbe für die Menschen, um ihnen vergeben zu können, damit sie nicht sterben müssen. An ihrer Stelle übernehme ich die Schuld. Und aus dem Grund, weil Jesus weiß, diese Gebote kann keiner perfekt einhalten und müsste normalerweise, wenn er versagt, von Gott entfernt sein. Deshalb ist Jesus gekommen, damit wir wieder zu Gott kommen können, damit wir wieder zusammen sein dürfen. Ich wünsche dir, dass du diesen Schatz annimmst, dass du diesen Heiligen Geist annimmst, indem du sagst, Gott, ich will zu dir gehören, ich will zu deiner Familie, vergib mir meine Schuld, ich habe falsch gehandelt, ich habe gesündigt, ich glaube dir, Jesus, dass du der Sohn Gottes bist. Dann wirst du den Heiligen Geist bekommen, wie Jesus das versprochen hat. Du wirst diese Automatik bekommen, die abschalten will, wenn es zu schlimm wird. Und du wirst jemanden bekommen, der dir hilft zu vergeben. Das wünsche ich dir. Ich möchte noch gerne für uns alle beten. Darf ich euch bitten, dazu aufzustehen? Jesus Christus, vielen Dank, dass du für uns gestorben bist. Für unser Versagen, dass du diese Schuld, diesen Tod, den wir verdient hätten, weil wir die Gebote nicht halten können, dass du diesen Tod auf dich genommen hast, damit wir nicht sterben müssen und dass wir jetzt wieder leben dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, mit dem Vater. Jesus, du weißt, wo jeder von uns steht. Ich bitte dich, dass du uns das heute deutlich machst, dass wir wissen, wo du uns siehst und dass wir den nächsten Schritt gehen können. Frieden mit uns selber finden, uns selber vergeben, Frieden mit unseren Mitmenschen und Frieden mit dir. Danke, Jesus, dass du die Gebote so deutlich ausgelegt hast, was uns nochmal mehr herausfordert, richtig zu leben und am Herzen zu beginnen. Danke, dass du uns dabei hilfst und dass du uns den Heiligen Geist schenkst, der uns coacht und der uns immer wieder zeigt, dass wir zu dir gehören. Amen.